NDR Info. Themen des Tages.
Hoffnung und Krise, darum geht es heute vor allem in diesen Themen des Tages. Hoffnung gibt es in Gaza und Israel. Offenbar steht eine Einigung auf eine Waffenruhe und ein Geiseldeal kurz bevor. Und wie kommt es nun, wie steht es um diese Verhandlungen? Das erläutert uns gleich unser Korrespondent in Tel Aviv. Und warum gerade jetzt es eine Einigung geben könnte, dazu auch Einschätzungen von einem Nahostexperten. Und Krise herrscht weiter in der deutschen Wirtschaft, die wieder geschrumpft ist. Warum und was helfen könnte aus dieser Krise zu kommen, das versuchen wir hier zu beantworten. Und auch die elektronische Patientenakte, die heute an den Start gegangen ist, ist eines unserer Themen des Tages. Im Studio Janine Albrecht, schönen guten Tag und den wünsche ich jetzt auch gleich unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Jan-Christoph Kitzler ist live mit uns verbunden. Wie groß ist die Hoffnung in Israel und Gaza, dass es nun wirklich zu einer Waffenruhe und Freilassung der Geiseln kommt?
Also wenn man hier in Israel Menschen auf der Straße fragt oder wir haben auch Menschen in Gaza gefragt, natürlich aus der Ferne, dann ist die Hoffnung schon groß, dass jetzt endlich die Waffen in Gaza schweigen. Das ist das große Ziel. Auf der anderen Seite gibt es hier schon auch Leute, die immer noch kritisch sind. Es gab Demonstrationen, zum Beispiel in Tel Aviv. Es gibt Leute, die Angehörigen der Geiseln, die mit ihnen auf die Straße gegangen sind, die sagen, das ist alles zu wenig. Wir müssen jetzt einen Deal machen, bei dem nicht nur einige wenige Geiseln freikommen, sondern wo alle Geiseln freikommen. Denn die befürchten natürlich, dass das Ganze dann wieder in einen weiteren Fortgang des Krieges mündet. Und dass es dann die Chancen schmälert, dass alle Geiseln tatsächlich am Ende freikommen und nicht nur die, die jetzt erstmal geplant sind. Da ist ja von 33 die Rede. Gleichzeitig gibt es auch Leute in Israel, die das Ganze völlig ablehnen, die sagen, nein, wir können jetzt keinen Deal mit der Hamas eingehen, denn die Hamas ist noch nicht vollständig besiegt. Auch diese Kritik gibt es und das ist hier auch deutlich hörbar auf den Straßen. In Gaza überwiegt erstmal jetzt die Erleichterung, dass möglicherweise das Ganze bevorsteht und dass dann die Waffen schweigen. Dort leben die Menschen aber auch unter ganz anderen, viel katastrophaleren Zuständen.
Es heißt ja, dass die Verhandlungen auch noch weiterlaufen, bei denen die USA, Katar und Ägypten vermitteln, dass es dann nur noch um letzte Details gehe. Wissen Sie, worüber da jetzt noch verhandelt wird und was da vielleicht auch noch strittig ist?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil nicht viel nach außen dringt, aber ich kann sagen, was bis zum Ende strittig war. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wie weit sich israelische Truppen in einer ersten Phase aus dem Gazastreifen zurückziehen sollen. Da ist die Rede jetzt von einer Pufferzone von 800 Metern an der Nordgrenze und an der Ostgrenze des Gazastreifens und auch einer Kontrolle des Südens, das ist die Grenze zu Ägypten, dieses Küstenstreifens. Also da, das ist da etwas, was Israel fordert, um auch zu verhindern, dass zum Beispiel neue Waffen über Ägypten reinkommen in den Gazastreifen und die Hamas sich wieder neu bewaffnen kann. Auf der anderen Seite wollten die Hamas offenbar da präzise Karten haben, hat da offenbar dem Braten nicht getraut und diese Karten sollen jetzt angeblich vorliegen. Naja, und dann geht es auch noch um viele technische Details. Welche Geiseln kommen wann frei und vor allem, wie wird sichergestellt, dass das Ganze nicht nur eine temporäre Angelegenheit ist, sondern dass das dann eben in einen dauerhaften Waffenstillstand, möglicherweise gar in einen Frieden und einen Wiederaufbau des Gazastreifens mündet.
Soweit zunächst erstmal Informationen von unserem Korrespondenten live aus Tel Aviv und zugehört hat jetzt auch schon der Politikwissenschaftler Jan Busse von der Universität der Bundeswehr München, der sich nach dem 7. Oktober 2023, nach dem Überfall der Terrorgruppe Hamas auf Israel, dem Massaker, der Geiselnahme und dem folgenden Krieg Israels gegen die Hamas auch mit der Frage befasst hat, warum Frieden und Sicherheit für alle Seiten in so weite Ferne gerückt ist. Guten Tag, Herr Busse.
Guten Tag.
Jetzt gibt es, wir haben es gerade wieder gehört, aber im Moment vor allen Dingen erstmal wieder Hoffnung auf eine Waffenruhe, auf einen Geiseldeal. Warum denken Sie, dass gerade jetzt es zu dieser Einigung zwischen Hamas und Israel kommen könnte?
Ja, also dass die Zeichen momentan so gut wie schon lange nicht mehr stehen, was eine Einigung angeht, ist aus meiner Sicht darauf zurückzuführen, dass tatsächlich der noch nicht mal im Amt befindliche US-Präsident Trump gedroht hat, dass sonst die Hölle losbrechen würde. Und wichtig dabei ist, dass sich diese Drohung eben nicht ausschließlich nur an die Hamas gerichtet hat, sondern eben auch an die Netanyahu-Regierung. Und was wir daraus folgern können, ist eben, dass diese Gelegenheit, Druck auf beide Konfliktparteien auszuüben, eben von der Biden-Administration bisher nachhaltig versäumt worden ist.
Unser Korrespondent hat ja gerade schon mal kurz geschildert, was wahrscheinlich in etwa dann auch in diesem Abkommen drinstehen wird. Aber es ist ja auch so, so liest man, dass auch von Kernforderungen auf beiden Seiten man wohl Abstand genommen hat. Die Hamas eben nicht mehr nur noch einem Waffenstillstand zustimmt, wenn dann auch auf jeden Fall danach der Krieg endet. Und Premier Netanyahu hat ja bislang auch immer vorgehabt, eben im Gazastreifen auch zu bleiben. Jetzt will er sich weiter dort raus zurückziehen als eigentlich immer gedacht. Was könnte auch dahinter stecken, dass beide Seiten da jetzt offenbar auch Abstriche machen für eine Waffenruhe?
Also zum einen würde ich sagen, dass es ja die Natur von Verhandlungen ist, dass man erstmal Maximalforderungen äußert, damit man überhaupt Spielraum hat. Aber gleichzeitig ist es sicherlich so, dass Israel festgestellt hat, dass durch die aktuelle Kriegsführung nicht mehr wirklich viel Fortschritte zu erzielen sind, außer weitere Zerstörung. Und auf Seiten der Hamas ist es natürlich auch ein existenzieller Kampf darum, ob diese Organisation diesen Krieg überhaupt überstehen kann. Und vor dem Hintergrund gab es dann diese Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen. Aber ich denke, das Ganze war vor allem vor dem Hintergrund zu betrachten, dass beide Seiten befürchten mussten, dass es sonst negative Folgen haben würde, wenn Trump eben ins Amt kommt und dieser Deal noch nicht unter Dach und Fach ist.
Was muss aber auch passieren, damit so eine Waffenruhe dann auch halten kann?
Das wird ganz schwierig. Natürlich müssen sich zunächst mal beide Seiten an die Vereinbarung in dieser ersten Phase halten. Also die Hamas muss die geforderten Geiseln freilassen, so wie es vereinbart ist. Gleichzeitig muss Israel eben auch palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freilassen, sich entsprechend wie vereinbart zurückziehen und gleichzeitig auch humanitäre Hilfe aufstocken. Ich denke, kritisch ist wirklich, können wir das Ganze in eine zweite Phase überführen oder ist es nur eine kurzzeitige Feuerpause, die letzten Endes dann wieder in einen Krieg mündet?
Schwierig wird das Ganze ja auch dadurch, dass die Palästinenser ja eben auch nicht mit einer Stimme sprechen. Das sind ganz verschiedene Gruppierungen. Die Hamas, das ist jetzt im Moment eben die Seite, mit der Israel dort spricht. Aber wen sehen Sie denn da auch als Autorität bei den Palästinensern, der dann auch weiterhin da Kompromisse ausarbeiten kann und auch umsetzen kann?
Also ich glaube, wenn es jetzt um den akuten Waffenstillstand beziehungsweise um diesen Geiseldeal geht, da ist die Hamas-Führung im Gazastreifen unter Mohammed Sinwar, dem Bruder von dem getöteten Hamas-Führer Yahya Sinwar, entscheidend. Der diktiert da, ob es zu einem solchen Deal kommt oder nicht. Aber wenn es natürlich um eine Regelung für eine Nachkriegsordnung und einen Wiederaufbau geht, dann sind, glaube ich, zweierlei Sachen entscheidend. Inwieweit will Hamas dort weiterhin eine Mitsprache haben? Das ist natürlich etwas, was Israel vollkommen inakzeptabel findet. Und auf der anderen Seite ist es möglich, insbesondere die sogenannte palästinensische Autonomiebehörde dort mit einzubinden, die ja letzten Endes bisher immer ein wichtiger Partner westlicher Staaten gewesen ist.
Was denken Sie, wird da jetzt auch aus dem Gazastreifen werden?
Naja, der Gazastreifen ist erstmal in Schutt und Asche gelegt worden und komplett zerstört. Ich glaube, erstmal ist es wichtig, so viel humanitäre Nothilfe wie möglich reinzulassen, weil sonst sterben die Menschen weiter, selbst wenn die Waffen schweigen. Und dann muss es ein riesiges, milliardenschweres Wiederaufbauprogramm geben. Aber das Ganze wird natürlich nur dann zustande kommen, wenn sich eben auch eine politische Perspektive abzeichnet. Sonst werden sich beispielsweise die arabischen Golfmonarchien, die da sicherlich tiefe Taschen haben, zurückhalten, weil sie sonst befürchten müssen, in 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren wird der Gazastreifen wieder zerstört.
Was für eine politische Perspektive sehen Sie denn da?
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich denke, worauf es ankommt, ist tatsächlich, dass eine externe Einmischung da nach wie vor hochgehalten wird, weil ich glaube, dass sich die Konfliktparteien da so stark verkeilt haben, dass man denen da raushelfen muss. Und das bedeutet insbesondere eben von europäischer Seite auch mehr Engagement. Wir haben heute gerade in Norwegen einen globalen Gipfel zur Wiederbelebung der Zwei-Staaten-Regelung, wo mehrere Dutzend Staaten beteiligt sind. Das heißt, es ist nicht nur ein westliches Bündnis, sondern international sehr breit getragen. Und ich denke, man muss eben den Waffenstillstand und einen Wiederaufbau des Gazastreifens verknüpfen mit einer Perspektive für eine Friedensregelung und maßgeblich ist da bisher ja immer eine Zwei-Staaten-Lösung gewesen.
Könnte es nicht auch sein, dass diese Zwei-Staaten-Lösung gerade jetzt nach mehr als 15 Monaten Krieg vielleicht greifbarer geworden ist? Denn ein Zusammenleben zwischen palästinensischer und israelischer Seite, das dürfte nach dem Trauma des Überfalls und auch nach dem, was in Gaza passiert ist, wohl kaum möglich sein.
Also ich würde sagen, der letzte Punkt, den Sie genannt haben, ist entscheidend. Momentan kann man sich kaum vorstellen, eine verhandelte Ein-Staaten-Regelung, wo beide Seiten zusammenleben, wegen dieser massiven Traumata, die auch natürlich noch Generationen beschäftigen werden. Und das macht natürlich eine Regelung umso dringlicher. Aber aus eigener Kraft werden die Konfliktparteien dazu nicht in der Lage sein, sich auf eine Zwei-Staaten-Regelung zu einigen. Da muss man ihnen von außen, glaube ich, bei helfen.
Soweit Einschätzungen von dem Nahost-Experten Jan Busse. Eine mögliche Waffenruhe, ein Geiseldeal zwischen Hamas und Israel scheint greifbar nah. Und darauf haben wir jetzt hier in den Themen des Tages geschaut. Das gab es seit mehr als 20 Jahren nicht. Die deutsche Wirtschaft ist das zweite Jahr in Folge geschrumpft, also erneut in die Rezession gerutscht. Die Daten dazu hat heute das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Danach ist die Wirtschaftsleistung hierzulande im Vergleich zum Vorjahr um 0,2% zurückgegangen. Und ich habe meinen Kollegen Jörg Seiselberg aus unserer NDR-Info-Wirtschaftsredaktion gefragt, wie überraschend diese Daten sind.
Also Sensation geht anders. Die 0,2% Rückgang, die heute bekannt gegeben wurden, das ist exakt die Zahl, die das Bundeswirtschaftsministerium bereits im Herbst vergangenen Jahres prognostiziert hat. Wenn man so will, haben wir jetzt durch die Daten des Statistischen Bundesamts mit Brief und Siegel, womit wir so oder so gerechnet haben, dass die deutsche Wirtschaft in einer Rezession steckt. Keine Überraschung, aber das macht die Sache nicht besser.
Wie groß ist denn die Krise, die wir da gerade erleben?
Sie ist alles andere als banal. Rezession bedeutet ja Rückschritt, aus dem Lateinischen übersetzt. Und diesen wirtschaftlichen Rückschritt erleben wir jetzt im zweiten Jahr in Folge. Nach einem Minus von 0,3% 2023. Jetzt ein Rückgang unserer Wirtschaftsleistung um 0,2%. Etwas Vergleichbares hat es gegeben zuletzt vor 20 Jahren, 2002, 2003. Das waren die Jahre, in denen internationale Medien Deutschland gegeißelt haben als den Krankenmann Europas wegen hoher Arbeitslosigkeit und mangelnder Innovationsfähigkeit. Damals war es dann die Agenda 2010 der Regierung Schröder, die für den Impuls für einen Aufschwung gesorgt hat.
Ja, und der kranke Mann Europas, das wird ja auch jetzt im Moment immer mal wieder sogar aktuell auch genannt. Was sind denn die Gründe für diese aktuelle Wirtschaftskrise?
Was das Ganze so schwierig macht, ist, dass wir es zu tun haben, nicht nur mit einem Problem, sondern mit einer ganzen Handvoll, die sich dann auch noch gegenseitig verstärken in ihrer negativen Wirkung. Also, um nur einige zu nennen, wir kaufen nicht genug. Die Konsumausgaben von uns in Deutschland sind nur um 0,3% gestiegen. Der schwächste Wert mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 im vergangenen Jahrzehnt. Zwar sind die Löhne und Gehälter ja relativ kräftig gestiegen im vergangenen Jahr, aber trotzdem, das haben Experten errechnet, macht das Ganze gerade mal die Hälfte dessen weg, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben an Reallohnverlusten. Auf der anderen Seite klagen Unternehmer über zu hohe Personal-, Material- und sonstige Kosten. In der Folge gibt es weniger Investitionen, auch und gerade in Schlüsselsektoren. Die Baubranche hat mit schwacher Nachfrage zu kämpfen. Maschinen- und Fahrzeugindustrie haben über 5% weniger investiert und so weiter und so weiter. Und außerdem verkaufen wir weniger Güter im Ausland. Der Export ist zurückgegangen. Ein Grund ist die schwache Nachfrage aus China. Die Autobranche ist hier nur ein Beispiel von vielen.
Wie kommen wir denn raus aus dieser Krise?
Also man braucht keine Glaskugel, um vorherzusagen, das wird das oder zumindest ein großes Thema des Bundestagswahlkampfes. SPD und Grüne wollen Steuern gezielt auf Investitionen senken. Union und FDP versprechen Steuererleichterungen generell. Die AfD ebenfalls, und allen gemeinsam ist das Ziel, den grauen Schleier der Mutlosigkeit wegzublasen, der über Deutschland liegt. Denn da sind sich alle Experten einig. Es braucht einen Impuls, nicht nur, aber halt auch aus der Politik. Und in diesem Zusammenhang wird immer wieder gerne zitiert der Wirtschaftswunderkanzler Erhard und sein Satz, 50% der Wirtschaft sind Psychologie. Und dass wir in diesem Jahr dann auch noch zu tun haben mit drohenden Zöllen aus den USA und wahrscheinlich weiter schwacher Nachfrage aus China, das macht die Sache mit dem erhofften Aufschwung nicht einfacher.
Soweit Informationen von Jörg Seiselberg aus unserer Wirtschaftsredaktion zur Lage der deutschen Wirtschaft und wie es in Europa aussieht, berichtet Thomas Spiekhofen.
2023, da hatten wir noch Stillstand, sagt Paolo Gentiloni, als er vor 2 Monaten die Herbstprognose der Kommission für die Europäische Union vorlegt.
After the stagnation we had in 23, the European economy is growing again.
Aber jetzt, da wachse die europäische Wirtschaft wieder, ergänzt der da noch zuständige Wirtschaftskommissar. Allerdings wächst sie ganz unterschiedlich. Spanien zum Beispiel meldet seit dem Ende der Pandemie jedes Quartal ein kleines Wachstum. Gering, doch beständig, zwischen 1,5% und 2%. Für 2023 kamen so insgesamt 2,5% Wachstum zustande. In den ersten 3 Quartalen des vergangenen Jahres registrierte Spanien erneut jeweils fast 1%. Die Zahlen für das 4. Quartal und die Jahresrechnung liegen noch nicht vor. Frankreich, die zweitgrößte Wirtschaft in der Union, liegt in den Quartalszahlen ebenfalls meist vor Deutschland, bezahlt dies allerdings auch mit einer immensen Staatsverschuldung. Auch Dänemark und Litauen gehören zu den Ländern, deren Wachstum in den vergangenen Jahren häufig über 1% pro Quartal lagen. Am unteren Ende der Skala rangierten zuletzt meist Österreich, Lettland und Ungarn. Mit Blick auf die nähere Zukunft spricht die Kommission von einem moderaten Wachstum in Europa mit 1,5% in diesem und 1,8% im nächsten Jahr. Die Inflation sei stärker gesunken als erwartet, der Arbeitsmarkt bleibe stabil, die Realeinkommen würden wieder besser. All das führe dazu, dass den Haushalten wieder mehr Geld zur Verfügung stehe. Paolo Gentiloni ist optimistisch.
And this set to accelerate over the next 2 years.
Das Wachstum werde sich in den kommenden 2 Jahren schrittweise beschleunigen. Deutschland wird sich dieser Prognose zufolge allerdings zum Schlusslicht in der Europäischen Union in Sachen Wachstum entwickeln. Selbst bei der erwarteten leichten Erholung würde die einstige Wachstumslokomotive die rote Laterne unter den 27 EU-Mitgliedern übernehmen.
Und jetzt in den Themen des Tages zu etwas, an dem schon seit 2 Jahrzehnten gearbeitet wird. Und jetzt ist es tatsächlich an den Start gegangen. Die elektronische Patientenakte. Erst einmal in 3 Modellregionen. Hier bei uns im Norden ist Hamburg dabei und bundesweit noch Franken und Nordrhein-Westfalen. Im nächsten Monat soll sie dann überall an den Start gehen. Was sie bringen soll und was sich Gesundheitsminister Lauterbach davon verspricht, erklärt Uwe Berndt.
An großen Worten und Superlativen mangelt es bei diesem Thema nicht.
Es ist das größte Digitalisierungsprojekt in der Geschichte Deutschlands.
Alle gesetzlich Versicherten sollen sie bekommen, die elektronische Patientenakte. Es sei denn, sie widersprechen ausdrücklich, Pflicht wird sie nicht. Alle wichtigen Gesundheitsdaten sollen auf sicheren Servern in Deutschland gespeichert werden. Laborwerte, Röntgenbilder, Medikamentenverordnungen und so weiter. Über 70 Millionen solcher elektronischer Akten werden gerade angelegt. Gesundheitsminister Lauterbach glaubt,
der heutige Tag markiert eine neue Epoche der Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems.
Eine Epoche freilich, die in anderen Ländern wie zum Beispiel Dänemark seit vielen Jahren bereits Alltag ist. Deutschland dagegen braucht 20 Jahre an Entwicklungszeit, investiert Milliarden, arbeitet mit 250 Softwarefirmen, 10.000 Entwicklern. Warum geht das alles hier so langsam? Der Minister findet selbst daran etwas Gutes.
So absurd wie es klingt, damit, dass wir jetzt so spät starten, haben wir einen Vorteil, weil wir können jetzt durch die späte Einführung auch die modernen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz bei der Konstruktion von Anfang an mitdenken und auch umsetzen. Und genau das haben wir gemacht.
Denn künstliche Intelligenz soll dabei helfen, die wachsende Datenflut aufzuarbeiten und sie sogar für die Forschung nutzbar machen. Doch wie steht es dann um die Sicherheit der Patientendaten? Auch dies vielleicht eine typisch deutsche bange Frage. Lauterbach betont,
die Sicherheit der EPA für alle hat für uns oberste Priorität.
Doch schon jetzt wurden Sicherheitslücken aufgedeckt. Der Chaos Computer Club warnt, ebenso wie Verbraucherschützer. Was nutzt da der Vergleich mit anderen Ländern?
Die EPAs sind in anderen Ländern, wo EPAs schon eingeführt worden sind, wesentlich weniger gesichert als das Sicherheitsniveau, was wir hier anstreben.
Jens Baas, der Chef der Techniker Krankenkasse, verteidigt das deutsche Konzept. Er sieht im Vergleich zu anderen Ländern manche Vorteile.
Wir haben eine Akte, die unter der Hoheit des Patienten ist. Das ist ein Punkt, der uns als Krankenkassen immer sehr wichtig gewesen ist.
Das bedeutet, jeder Patient soll selbst entscheiden können, welcher Arzt welche Daten einsehen darf oder vielleicht auch nicht. Schließlich muss ja der Orthopäde nicht wissen, wenn man vielleicht mal in Psychotherapie gewesen ist. Per Handy-App soll man den Zugriff auf die Daten steuern können. Doch spätestens hier werden die Sicherheitsbedenken wieder laut. Per Handy-App, ist das wirklich sicher? Jens Baas meint, bitte keine falschen Maßstäbe anlegen.
Ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass so eine Akte hundertprozentig sicher ist. Im Gegenteil, sie wird nie hundertprozentig sicher sein. Sie muss aber so sicher sein, dass der Nutzen bei weitem das Risiko überwiegt. Und die analoge Welt heute ist alles andere als sicher. Jeder kann in eine Arztpraxis einbrechen, da muss ich auch kein besonderer Hacker für sein. Jeder kann jemanden bestechen, einen Arzt, einen Krankenkassenmitarbeiter. Wir müssen uns angewöhnen, dass wir auch in der digitalen Welt eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen.
Bis zum bundesweiten Start der elektronischen Patientenakte sollen die Sicherheitslücken geschlossen sein, verspricht der Gesundheitsminister. Und zwar nach der Auswertung der Testphase, wahrscheinlich im März oder April.
Jetzt ist sie also da, die elektronische Patientenakte. Und unser Korrespondent in Berlin, Dietrich Karl-Meurer, meint, nur wenn diese Sicherheitslücke der Akte geschlossen werden, dann wird sie auch den gewünschten Erfolg zeigen.
NDR Info. Die Meinung.
Die elektronische Patientenakte ist da. Endlich. Der Start der EPA, zunächst in einigen Modellregionen, ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Medizin. Sie hat das Potenzial, unsere Gesundheitsversorgung zu revolutionieren. Denn durch sie wird sich die Qualität der Behandlung für viele Patientinnen und Patienten verbessern. Dank der digitalen Akte können die Ärzte präzisere Diagnosen erstellen und Behandlungen individueller abstimmen. Haben sie doch künftig einen direkten Zugriff auf die Ergebnisse von vorherigen Untersuchungen, auf Laborergebnisse, auf Röntgenbilder und so weiter. Mitunter überlebenswichtig, der Zugriff auf die Daten hilft, mögliche Wechselwirkungen von verschriebenen Medikamenten zu erkennen und zu vermeiden. Für die Ärztinnen und Ärzte soll durch die elektronische Patientenakte vieles einfacher werden, wenn alle mitmachen. Und nicht zuletzt wird es günstiger, denn überflüssige und doppelte Untersuchungen werden vermieden. Ein weiterer Vorteil, wenn die Gesundheitsdaten von Millionen Menschen anonymisiert in die Forschung einfließen, ergeben sich völlig neue Möglichkeiten, neue Therapien und Medikamente zu entwickeln. Von besseren Behandlungsansätzen profitieren schließlich alle. Zu Recht spricht deshalb Gesundheitsminister Lauterbach von einer neuen Epoche in der Medizin. Aber genau hier kommt der Knackpunkt. Zum Start der EPA in den Modellregionen wird noch immer von Sicherheitslücken gesprochen. Und das ausgerechnet bei sensiblen Daten zur Gesundheit. Das ist nicht zu verstehen, gerade weil dieses Projekt seit Jahren vorbereitet wurde. Warum wurden die Schwachstellen nicht längst beseitigt? Jetzt muss gelten, was der Minister verspricht. Sicherheit hat oberste Priorität. Zum bundesweiten Start der elektronischen Patientenakte müssen die Lücken vollständig geschlossen sein. Denn wenn die Probleme bleiben, sinkt das Vertrauen in dieses wichtige Werkzeug für eine bessere Gesundheitsversorgung. Und das darf angesichts der vielen Vorteile der elektronischen Patientenakte nicht passieren.
Soweit die Meinung von Berlin-Korrespondent Dietrich Kallmeurer zur elektronischen Patientenakte. Heute Abend starten die deutschen Handballer in die Weltmeisterschaft. Und Bundestrainer Alfred Gislason spricht von einem ersten Endspiel. Denn beim Auftakt trifft das deutsche Team auf Polen. Thorsten vom Wege.
Als das letzte ganz wichtige WM-Spiel zwischen Deutschland und Polen über die Bühne gegangen war, da verkündete der Hallensprecher anschließend stolz:
World Champion Bundesrepublik Deutschland!
Die Rede ist vom letzten Spiel der WM 2007, dem Finale in Köln. Deutschland wurde Weltmeister, die letzte WM-Plakette für ein DHB-Team übrigens. 18 Jahre später bestreiten beide Mannschaften in Dänemark ihren WM-Auftakt unter völlig neuen Vorzeichen. Denn obwohl Polen 2009 und 2015 noch einmal jeweils Bronze ergattern konnte, sind unsere östlichen Nachbarn anschließend in ein regelrechtes Leistungsloch gefallen, aus dem herauszukrabbeln ihnen bisher noch nicht gelang. Anders die Deutschen, die erreichten im Vorjahr das Halbfinale bei der Heim-EM und insbesondere der Auftritt bei den Olympischen Spielen macht Mut, meint der Leipziger Silbermedaillengewinner Luka Witzke.
Wir haben durch Olympia viel Selbstvertrauen getankt und uns auch diesen inneren Kern sehr gut auch eingespielt, auch taktisch vor allem. Da mussten wir nicht mehr so viel machen. Deswegen sind wir da positiv gestimmt, was den Auftakt jetzt auch angeht.
Außerdem spricht auch die Statistik für den DHB. Von den bisherigen 68 Begegnungen mit Polen konnten die Deutschen immerhin 41 zu ihren Gunsten entscheiden. Verloren bei WM-Finalrunden genau ein einziges Mal, das war 2007 in der Vorrunde. Aber Auftaktspiele folgen nicht immer den Gesetzen der Tabelle oder gar der Logik. Gewinnen die Deutschen, sind sie ihrem ersten Ziel, dem Erreichen der Hauptrunde, aber ein großes Stück näher gekommen.
Und heute Abend ist dann um 20.30 Uhr Anpfiff für das Handball-WM-Spiel Deutschland-Polen. Und das können Sie dann auch im Ersten mit anschauen. Und das waren die Themen des Tages. Die gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.